Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Brexit, jetzt kommt er also wirklich. 4 Jahre war er in der Warteschleife, jetzt gehen die Briten tatsächlich und lassen eine Menge enttäuschte Wissenschaftler und Studierende in der Schwebe. Die deutschen Studierenden fragen sich nämlich, ob sie noch in eines ihrer Lieblingsländer gehen können. Wir hören hier gleich ihre Stimmen. Und wir reden mit der wichtigsten deutschen Wissenschaftsberaterin. Die tritt morgen ganz offiziell ihr Amt an. Ich bin Sandra Pfister. Herzlich willkommen. Der Wissenschaftsrat ist das wichtigste wissenschaftliche Beratungsgremium der Bundesrepublik. 54 Menschen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die der Bundespräsident beruft, und hochkarätige Wissenschaftler. Und die flüstern den deutschen Politikern zu, wo es für die deutschen Forschungsinstitute und Unis in Zukunft langgehen soll. Der Wissenschaftsrat arbeitet also eher bedächtig und er achtet darauf, sich aus den politischen Interessenscharmützeln rauszuhalten. Zugleich hat er zusammen mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft die Exzellenzinitiative durchgeführt. Heute hat die bisherige Vorsitzende des Wissenschaftsrates, Martina Brockmeier, ihren letzten Tag. Und ab morgen sitzt Dorothea Wagner auf dem Fahrersitz, Professorin für Informatik am Karlsruher Institut für Technologie. Guten Tag, Frau Wagner.
Ja, schönen guten Tag.
Frau Wagner, über Ihre Vorgängerin, über Martina Brockmeier, haben viele gesagt, dass sie das Tempo liebt und dass sie immer auf die Tube drückt. Was sagt man denn über Sie?
Also wenn Sie damit darauf anspielen, dass Frau Brockmeier gerne schnelle Autos fährt, dann muss ich passen. Das trifft für mich nicht zu. Ich bin eine passionierte Bahnfahrerin. Aber ich glaube, wir haben sogar einiges gemeinsam, Frau Brockmeier und ich, nämlich eine zielorientierte, geradlinige Arbeitsweise.
Also egal, mit welchem Verkehrsmittel Sie dahin kommen, die eine mit dem Auto, die andere mit der Bahn, Sie wollen was erreichen.
Ja, so könnte man sagen, ja.
Was glauben Sie denn, was Ihre größte Herausforderung wird, Ihr schwierigstes Thema?
Also meine Vorgängerin hat ja vor allem zwei sehr, sehr schwierige Herausforderungen gemeistert. Das eine war das Papier zum Hochschulpakt 2018. Das zweite war sicher Entscheidungen in der zweiten Förderlinie der Exzellenzstrategie im letzten Sommer, die ja zu einem Ergebnis geführt hat, das auf ganz breite Zustimmung gestoßen ist. Bei mir ist es vielleicht eher das übergeordnete Thema Digitalisierung und Wissenschaft, das die Arbeit in den nächsten 1-2 Jahren prägen wird. Und dort fundierte Empfehlungen zu geben, das ist schon eine Herausforderung.
Eine Herausforderung, weil es nicht genug Fachexpertise dazu gibt, weil das alles Neuland ist?
Eine Herausforderung, weil das Thema als Ganzes sehr komplex ist. Meine Herangehensweise ist eher, einzelne Ausschnitte sich vorzunehmen. Und dann ist es, denke ich, auch bewältigbar, zu einzelnen Ausschnitten, zu denen der Wissenschaftsrat Empfehlungen abgeben kann, auch solche Empfehlungen zu erarbeiten. Ich sag mal 1-2 Beispiele. Ein Beispiel ist tatsächlich ein Empfehlungspapier, das wir bald vorlegen werden, zum Wandel der Wissenschaften durch datenintensive Forschung. Andere Themen, zu denen wir uns äußern können und auch werden, ist Open Access und hoffentlich auch Digitalisierung in der Lehre. Jedes einzelne dieser Themen ist auch nicht so einfach in den Griff zu bekommen.
Sie haben gerade schon von dem ersten Empfehlungspapier gesprochen, das Sie rausgeben werden. Nun ist es ja so, dass der Wissenschaftsrat tatsächlich vor allem durch viele solcher Gutachten und Empfehlungspapiere berät. Kritiker sagen nun, wir haben eine Inflation von Gutachten. Wir haben ein total aufgeblähtes Begutachtungswesen. Eigentlich herrscht ja kein Mangel an Gutachten und Expertise, sondern an deren Umsetzung und an der Entschlussfreudigkeit der Politik. Was sagen Sie dazu?
Ja, also im Zusammenhang mit dem Wissenschaftsrat spricht man besser von Empfehlungen als von Gutachten. Und ich sag mal, die geniale Konstruktion des Wissenschaftsrates ist ja, dass er die Politik mit einbezieht. Also die Hälfte des Wissenschaftsrates sind ja die Vertreter von Bund und Länder. Das heißt, so eine Empfehlung, die vom Wissenschaftsrat abgegeben wird, wird am Schluss eben von dem ganzen Gremium, einerseits den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sozusagen Fach Expertise einbringen, aber andererseits eben auch von denjenigen, die die Empfehlungen umsetzen müssen, gemeinsam sozusagen erarbeitet und verabschiedet. Bund und Länder schreiben sich ja nicht irgendwelche Aufgaben sozusagen in die Empfehlungen, von denen sie vorher schon wissen, dass sie nicht umsetzen können. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass die Empfehlungen schon so sind, dass Politik und die Vertreter von Bund und Ländern, die Politik, sich darüber im Klaren ist, sie haben hier Empfehlungen abgegeben, an die sie sich auch halten sollten.
Sie haben das gerade ganz gut beschrieben, dieses Zwitterhafte des Wissenschaftsrates, die Politik einerseits und dann die davon völlig unabhängige wissenschaftliche Kommission, die sich irgendwie zusammenraufen müssen. Sie werden als die wichtigste Wissenschaftsberaterin der deutschen Politik beschrieben. Wie viel Einfluss haben Sie tatsächlich?
Ich habe natürlich als Vorsitzende des Wissenschaftsrates auch Einfluss auf die Themen, die gewählt werden. Ansonsten ist wahrscheinlich sogar der größere Einfluss der, den man hat, als die Person, die diese Empfehlungen des Wissenschaftsrates nach außen vertritt und auch in andere Bereiche trägt. Also dann auch nochmal die Argumente schärft, warum bestimmte Empfehlungen abgegeben werden. Auf die Aufgabe freue ich mich auch schon.
Es gibt noch mehr Personalwechsel gerade in den großen Tankern der deutschen Wissenschaft, des deutschen Wissenschaftsbetriebes. Peter Strohschneider ist gerade gegangen, der Vorsitzende der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ihm folgt auch eine Frau nach, eine Biochemikerin und Medizinerin. Es ist also viel Umbruch an den Spitzen. Und da kommt auch auf einmal Frauenpower hoch. Sie kommen ja nun als Informatikerin aus einer kompletten Männerdomäne. Wie viel Feministin steckt in Ihnen?
Also zunächst mal finde ich es grandios, dass die DFG jetzt zum ersten Mal eine Präsidentin hat. Und es ist auch bemerkenswert, dass jetzt im Vorsitz des Wissenschaftsrates in unmittelbarer Folge zwei Frauen gewählt wurden, nachdem eben zwischen der ersten Vorsitzenden und der zweiten Vorsitzenden des Wissenschaftsrates 20 Jahre vergehen mussten. Das ist schon bemerkenswert. Aber es stimmt, was mich persönlich betrifft und ich sag mal der Umgebung, in der ich mich so normalerweise in der Informatik bewege, da ist es schon oft so, dass ich die einzige Frau bin in einem Gremium oder die erste Frau in einer bestimmten Position. Ich habe mich in der ganzen Zeit sehr stark auch eingesetzt für Frauen in der Wissenschaft, war auch und bin auch Mentorin von Nachwuchswissenschaftlerinnen. Ich habe mir in der Zeit aber auch ein bisschen was von den Männern abgeguckt, nämlich, dass man Niederlagen auch sportlich nehmen kann.
Danke, Frau Wagner. Erstmal ist das keine Niederlage, sondern ein ziemlicher Sieg, denn Sie leiten ab morgen schon den Wissenschaftsrat. Sie sitzen ihm vor, dem wichtigsten wissenschaftspolitischen Beratungsgremium der Bundesrepublik. Danke Ihnen.
Ja, vielen Dank.
Seit Monaten ist davon die Rede, dass der Brexit einen Brain Drain auslösen könnte, also dass europäische Forscher Großbritannien verlassen. Denn wenn die europäischen Forschungsgelder, Fördergelder wegfallen und wenn Wissenschaftler von der britischen Insel bald nicht mehr so einfach wie bisher in europäischen Forschungsverbünden mitspielen können, so die Sorge, packen viele ihre Koffer und gehen. Die britische Hochschulrektorenkonferenz Universities UK hat sich die Zahlen angeschaut und gesagt, nein, das stimmt überhaupt nicht, zumindest jetzt noch nicht. Netto kommen immer noch mehr Wissenschaftler aus der EU nach Großbritannien, als das Land verlassen. Aber Moritz Börner hat in Kent im Westen Englands Wissenschaftlerinnen getroffen, die mit einem Bein schon wieder in Festland Europa sind.
Jana, wie lief es eigentlich mit deiner Veröffentlichung?
Ich habe zwei Papers, die ich an wissenschaftliche Journale schicke. Eins davon nächste Woche, da bin ich echt mal gespannt, und dann ein anderes hoffentlich im Februar und März.
Genau, da gab es noch eins, das du abschicken wolltest.
Ein Meeting im Soziologischen Institut der University of Kent. Die Hamburgerin Gianna Maria Eick trifft sich nach der Mittagspause mit ihren Doktormüttern Trud Sundberg und Hijang Chang. Es geht um Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Journalen. Die 30-jährige Deutsche forscht im Rahmen ihres Doktorstudiums seit 3 Jahren unter anderem zum Thema Fake News an der Universität in der ostenglischen Kleinstadt Canterbury. An die Hochschule kam sie während des Studiums durch ein Erasmus-Stipendium. Sie konnte sich durch gute Leistung auszeichnen und bekam später für den Doktor ein Stipendium der University of Kent. England ist eigentlich ihre Wahlheimat. Hier wollte sie bleiben, doch dann kam der Brexit.
Das politische Klima kann ziemlich bedrückend sein, wenn man jeden Tag hört, was für Lügen so erzählt werden, über EU-Bürger zum Beispiel. Also es wird ja auch oft gesagt, dass wir Briten die Jobs wegnehmen oder dass wir eine Last sind und das Sozialsystem ausnutzen würden. Und ich möchte einfach nicht gerne in einem Land leben, das sich in diese Richtung entwickelt. Jetzt wieder wurden so viele Lügen erzählt während den Wahlen. Forschung hat sogar herausgefunden, dass 88% der Ads oder Campaign-Poster die Menschen in die Irre geführt haben von den Konservativen. 88%, also praktisch pure Lügen.
Der Kurs der britischen Regierung gegen alles, was zu Europa gehört, könnte auch die Forschung an den Universitäten direkt betreffen. Das britische Parlament hat Anfang Januar einen Antrag abgelehnt, der die Regierung dazu verpflichtet hätte, das Stipendienprogramm Erasmus weiterzuführen. Gut möglich, dass das Programm zum Ende des Jahres in Großbritannien also ausläuft. Trude Sundberg, ebenfalls Soziologin, befürchtet, dass britische Universitäten dadurch in der Forschung international abgehängt werden.
Ich denke, für uns als Wissenschaftler wird es bedeuten, dass wir keinen Austausch mehr haben werden mit europäischen Universitäten. Und das ist ein riesiges Problem. Und es wird negative Konsequenzen darauf haben, zu welchen Informationen wir Zugang haben. Ich bin nicht die Einzige, die sich darum sorgt. Was den Unterricht anbelangt, finde ich es sehr spannend, Leute aus dem Erasmus-Programm in meinen Kursen zu haben. Und ich denke auch, dass die britischen Studenten, die an Erasmus teilnehmen, sehr stark davon profitieren.
Our students that go on Erasmus benefit greatly from it.
Nadine zum Beispiel, die eine deutsche Mutter hat und Jura studiert, ist 20. Sie findet besonders schade, dass es durch das mögliche Ende von Erasmus schwieriger werden könnte, ein Auslandssemester zu machen und andere Länder kennenzulernen.
Das ist ja auch so die Zeit, wo Menschen etwas mehr offen sind, um zwischen mehrere Länder zu reisen. Und das ist ja schade halt. Meiner Meinung nach sollte es eigentlich nicht passieren.
Europäische Studenten, die in Großbritannien studieren wollen, müssten in Zukunft Tausende von Euro in die Hand nehmen, sollte Erasmus auslaufen. Ein Jahr Studium an der University of Kent beispielsweise würde 11.000 Euro kosten. Jenna Maria Eick hätte sich das ohne Erasmus-Studium niemals leisten können.
Also persönlich ist das total enttäuschend für mich, weil ich komme in Deutschland aus nicht so privilegierten Verhältnissen. Also ich bin die erste Generation, die jetzt auch einen Universitätsabschluss gemacht hat. Ohne Erasmus hätte ich mir das nie leisten können, hier zu studieren, weil die Studiengebühren ja so teuer sind.
Die Hamburgerin hat, weil sie erst seit gut 3 Jahren in Großbritannien ist, bisher keine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis bekommen. Eine berufliche Zukunft im Vereinigten Königreich erscheint ihr zu unsicher. Darum bewirbt sie sich inzwischen auf Jobs in der EU, zum Beispiel in Deutschland und Belgien. Auch ihre Kolleginnen ermutigen sie dazu. Für den Wissenschaftsstandort Großbritannien ist es ein großer Verlust.
Gehe ich jetzt nach England oder lasse ich es bleiben? Großbritannien war bislang auch für deutsche Auslandsstudierende schon seit langem das drittbeliebteste Land, direkt nach Österreich und den Niederlanden. Auch wenn man nur auf Erasmus schaut, war Großbritannien äußerst beliebt, immer schon, nur noch übertroffen von Spanien und Frankreich. Wer aktuell als deutscher Studierender schon im Vereinigten Königreich ist, der darf sowieso bleiben. Der hat auch die Zusicherung, dass sich die Studiengebühren nicht verdoppeln. Aber langfristig könnte das wohl blühen, dass Studierende aus Europa so viel zahlen wie die aus China oder Indien. Und auch Erasmus findet im Sommersemester erstmal nochmal statt. Alles andere danach ist unklar. Schreckt das deutsche Studenten und Studentinnen ab? Kai Rüßberg.
Ich finde es tatsächlich ziemlich blöd und schade und irgendwie auch gemein.
Hannah Hahn ist richtig empört über den Brexit und die Folgen für Studierende. Sie selbst hat es gerade noch geschafft und war für ein Trimester mit einem Erasmus-Austauschprogramm der Ruhr-Universität Bochum in England. Im März vergangenen Jahres hatte die EU per Verordnung geregelt, dass die bereits laufenden Erasmus-Plus-Programme nicht ab Februar abgebrochen werden müssen, sondern zu Ende geführt werden können. Das gilt aber zunächst nur für die Austauschprogramme, die bereits begonnen haben.
Es läuft jetzt erstmal so weiter. Die Leute, die in England sind, können erstmal dort bleiben. Die müssen erstmal nichts befürchten. Die müssen nicht befürchten, rausgeschmissen zu werden oder so.
Viele Fragen bleiben ungeklärt. Zum Beispiel können künftig nicht mehr alle in Großbritannien erbrachten Lernphasen automatisch an deutschen Hochschulen anerkannt werden. Englisch- und Geschichtsstudentin Hannah Hahn hatte das Glück, dass ihre Uni mit dem Austauschprogramm einen wesentlichen Teil ihres Englandaufenthaltes bezahlt hat.
Gerade ausländische Studenten, also nicht Briten, zahlen sehr hohe Studiengebühren. Ich glaube, in Lancaster war das pro Trimester nur 3 Monate 10.000 Pfund.
Finanziert wurden die Kosten bisher über das Austauschprogramm Erasmus+. Für Anglistikstudenten ist es notwendig, qualifizierte Praxis in einem Land mit Englisch als Amtssprache zu erwerben. Die Unsicherheit halte schon längst Studierende davon ab, nach England zu gehen, berichtet Rebecca Melzer von Kommilitonen aus Münster.
Ich kenne einige Leute, die jetzt in den letzten Jahren noch gegangen sind, die teilweise aber auch da schon Bedenken hatten wegen der Unsicherheiten, weil letztendlich im Moment ja auch noch Vorteile bei den Studiengebühren für die europäischen Studenten da sind. Und ich glaube, ohne diese Vergünstigungen wird es für viele dann tatsächlich nicht mehr machbar sein, dort Teile ihres Studiums zu absolvieren.
Für viele Studierende kommt Großbritannien künftig als Austauschziel nicht mehr in Frage, glaubt sie. Anfang Januar hatte das britische Parlament noch abgelehnt, Regierungschef Johnson zu zwingen, das Bildungs- und Jugendprogramm Erasmus+ zu verlängern. Der Dortmunder Sprachendozent Jeff Tranter geht von einer Hängepartie aus.
Es gibt Stimmen, die sagen, Erasmus wird dadurch schwieriger. Es gibt aber auch die Aussage des Bildungsministers in England, dass es so weitergehen wird. Beides ist richtig, weil man im Augenblick nicht weiß, wie die Verhandlungen ausgehen werden.
Jeff Tranter, Dortmunder mit britischem Humor, will jedenfalls nicht zurück nach Britannien ziehen, sondern seine Pensionierung im Ruhrgebiet genießen.
Stadtschreiber. Bei dem Begriff habe ich eine mittelalterliche Stadt vor Augen, so wie zu Zeiten von Till Eulenspiegel. Und dein ehrwürdiger Gelehrter sitzt in langer Robe mit dem Federkiel vor dem Tintenfass und schreibt auf, wer in den Kerker gesteckt wurde. In Wirklichkeit ist ein Stadtschreiber natürlich eine topaktuelle Sache, nämlich ein Schriftsteller, der von einer Stadt ein Stipendium erhält, um über eben diese Stadt zu schreiben. Das machen mehrere deutsche Städte so. Berlin allerdings leistet sich sogar einen eigenen studentischen Stadtschreiber. Und das ist Dana Vohwinkel. Anja Nehls hat sie getroffen.
Mit einem Essay hat sich die 23-jährige Studentin Dana Vohwinkel für den Job als neue studentische Berliner Stadtschreiberin beworben.
Das Licht ist lila, wie in einer Shisha-Bar auf der Gneisenauer Straße, in der wir einmal Tequila getrunken haben, ohne ihn zu bezahlen. Ich habe den Geruch in der Nase, als wäre ich gestern zum letzten Mal in dieser Shisha-Bar gewesen. Sie ist seit Jahren geschlossen und noch länger rauche ich keine Wasserpfeifen mehr, die nach Tic-Tac-Orange schmecken. Als wir das gemacht haben, habe ich noch in der Fontane-Promenade in einem Einzelbett Malm Ikea geschlafen. Der letzte Geschmack von Kindheit mischte sich in die Wasserpfeifen, ohne dass ich es wusste, ohne dass ich ahnen konnte, dass es der von Kindheit war und nicht der des Erwachsenwerdens.
Der Beginn des Essays, das der Auswahlkommission so gut gefallen hat, dass die Autorin als neue studentische Stadtschreiberin ausgewählt wurde. Ein Jahr wird Dana Vohwinkel nun im Rahmen eines Minijobs als studentische Mitarbeiterin fürs Schreiben bezahlt. Knapp 8 Stunden pro Woche für je 12,50 Euro macht knapp 400 Euro im Monat. Theresa Brehm vom Studierendenwerk hatte vor 3 Jahren die Idee.
Also die Stadtschreiberinnen und Stadtschreiber schreiben über die Stadt, aber auch über ihren studentischen Alltag und über ihre Nöte, Sorgen, Ängste, Emotionen, Erlebnisse als Studierende. Und ich fand das spannend, speziell die Perspektive von Studierenden einzufangen.
Im Text der Autorin geht es unter anderem um eine Party, auf der sie eingeladen war und die ihr überhaupt nicht gefallen hat.
Ich glaube, ich habe mich auf dieser Party sehr einsam gefühlt, obwohl da sehr viele Leute waren. Und ich glaube, das ist was, was einem in Berlin schnell passieren kann. Vor allem irgendwie während des Studiums in Berlin. Die Stadt ist riesig, man verläuft sich irgendwie schnell.
Ihre Erlebnisse will Dana Vohwinkel nun literarisch verpackt mit anderen Studierenden teilen. In der ehemals geteilten Stadt Berlin zu studieren, sei nämlich etwas ganz Besonderes.
Es macht ja auch schon einen großen Unterschied, ob man an der Humboldt-Uni oder an der Freien Universität studiert. Einfach irgendwie historisch bedingt. Und ich glaube, dass man an der Stadt einfach überhaupt nicht vorbeikommt, wenn man hier studiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass sehr viele andere Leute hier auf Partys gehen und denken, wow, ich bin hier viel einsamer als alleine in meinem Bett. Und ich glaube, das ist was sehr Studentisches und was sehr Berlin-spezifisches.
Die junge Autorin studiert germanistische Linguistik und Französisch an der Humboldt-Universität. Ihre ersten Texte hat sie beim Treffen junger Autoren bereits mit 11 Jahren eingereicht. Sie ist in Berlin geboren und aufgewachsen.
Es ist auch schön, Leuten die Stadt zeigen zu können, wenn man sie so gut kennt. Wenn man sagen kann, schau, in dem Krankenhaus bin ich geboren. Und das war meine Grundschule. Und hier auf der Admiralsbrücke habe ich das erste Mal ein Bier getrunken. Es ist schön, es Leuten zeigen zu können.
Und für eine Leidenschaft auch noch Geld zu bekommen, empfindet sie als besonderes Privileg. Als Jüdin will Dana Vohwinkel bei der Auswahl ihrer Themen einen Schwerpunkt auch auf jüdisches Leben in der Stadt setzen. Ihre Texte, hauptsächlich Essays und Gedichte, erscheinen ein- oder zweiwöchentlich als Berlin Stories auf der Internetseite des Studierendenwerks und auf den Bildschirmen in der Mensa quasi als Vorspeise.
Als Stadtschreiberin muss man sich ja nicht nur gut schreiben können, sondern auch möglichst fehlerfrei. Aber diese Meinung, dass das wichtig ist, das schon früh zu lernen, die teilen nicht alle. Nach Ansicht des grünen Politikers Winfried Kretschmann, der ist es gar nicht mehr so wichtig, das in der Grundschule zu lernen. Jeder Mensch brauche ein Grundgerüst an Rechtschreibung, mehr aber nicht, sagt er. Und für diese Äußerung gab es schon reichlich Kritik und zum Teil auch Spott im Netz. Rückendeckung kam jedoch vom Grundschulverband, der die Sache ähnlich sieht. Ist da also ein Umdenken fällig? Was denken Sie? Ist Rechtschreiben lernen wichtig? Darüber diskutiert morgen gerne mein Kollege Manfred Götzke mit Ihnen. Sie können uns jetzt schon eine Mail schreiben an campus@deutschlandfunk.de. Wie wichtig ist es in der Grundschule, Rechtschreibung zu pauken? Immer mehr Auszubildende sammeln schon während der Lehre Erfahrungen bei einem Praktikum im Ausland. 2016 seien laut einer aktuellen Studie 5,3% aller Azubis international mobil gewesen, teilte das Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn mit. Die durchschnittliche Dauer beträgt 28 Tage, so lange sind sie im Ausland. Und das beliebteste Reiseziel war, da haben wir es wieder, Großbritannien. So, das war's für heute von Campus und Karriere. Gleich kommt Corso, Kultur nach 3. Kolja Unger moderiert. Ich bin Sandra Pfister. Ihnen noch einen schönen Nachmittag.